und jetzt dein Anliegen?
Ja, ich habe mal drei Fragen an dich. Warum muss ich von neuem geboren werden und warum werde ich sonst nicht das Reich Gottes Jahwe sehen?
Aha.
Warum muss ich aus Wasser und Geist neu geboren werden und kann ohnedem nicht eingehen in das Reich Jahwes?
Aha.
Und warum muss ich mich demütigen, Buße tun, die göttlichen Vorschriften einhalten und meine Sünden bekennen und ablegen?
Aha.
Das sind die Fragen.
Das sind die Fragen.
Du weißt ja sicher, das Gespräch mit...
Sind das deine Fragen?
Ja, das sind die Fragen jetzt im Prinzip von den Antworten oder aus den Antworten von Jesus, Joshua, im Garten, wo er Nikodemus nachts getroffen hat.
Aber das sind deine Fragen.
Das sind meine
Fragen. Deine persönlichen Fragen sind
es. Ja, das sind meine Fragen, genau.
Mhm. Also warum muss ich von einem geboren werden?
Ja, warum muss ich im Prinzip, also, das ist ja für manche Menschen total unverständlich, sagen, was ist denn das? Ich bin doch geboren. Ne? Und darum aus Wasser und Geist?
Ja, das sind gute Fragen.
Ja, das ist
ja... Also wiedergeboren, das ist ja nichts anderes als, wie soll ich sagen, Buße, das heißt, mit anderen Worten, kehrt um, und nochmal mit anderen Worten, von neuem geboren werden. Das heißt, die Richtung ändert sich. Die Richtung ändert sich. Also früher hat man das so gesagt, und in der Lutherbibel steht ja immer, tut Buße, ja.
Ja.
Und das bedeutet ja nichts anderes als Umkehr, Sinnesänderung. Und von neuem geboren werden, das ist auch das Gleiche, das ist nichts anderes. Es ist auch eine Umkehr, eine Sinnesänderung und eine ganz andere Richtung. Bis dahin, ohne Gott oder so, mehr oder weniger so, halb. Und Wiedergeburt, das heißt, eine ganz konsequente Hinwendung zu Jesus Christus im Glauben, das ist Wiedergeburt. Natürlich, als äußeres Zeichen ist das ja die Taufe.
Ja.
Als äußeres Zeichen. Aber wie viele werden getauft, vorher nach, und hat sich gar nichts geändert. Und das ist unser Problem. Das ist unser Problem, gell? Also, man kann nicht taufen lassen. Diese Geburt, dann ist man wieder geboren, also im Wassergrab ist man gestorben. Wenn man herauskommt, also aus dem Wassergrab ist man neu geboren, das ist das Symbol. Wenn sich aber nichts ändert, wenn man nicht bekehrt ist, wenn man nicht umgekehrt ist, wenn die Gedanken sich nicht eine andere Richtung bekommen haben, dann ist das Formsache und das ist, in der Zeit verliert das sich dann ganz und ist also alles nichts wert, alles für die Katz.
Das ist im Prinzip so, als würde man sagen, ich will mich ändern oder ich will nicht mehr lügen. Man sagt es nach außen hin und nach innen im Herzen ist es alles gleich geblieben und ich lüge weiterhin, nur die anderen merken es nicht.
Ja, nun ist es ja so, wie wir sagen, die Taufe ist ja kein, die katholische Kirche redet ja von Sakramenten, gell? Und die Bibel kennt das Wort gar nicht, Sakramente. Und wir brauchen das auch nicht. Das ist, wie wir sagen, ganz klar, wie ich dir das erklärt habe, es ist nichts anderes als die Sinnesänderung. Paulus hat es mit anderen Worten ausgedrückt. Was mir früher Gewinn war, achte ich jetzt für nichts. Er hat eine ganz neue Blickrichtung. Es ist ihm etwas, was ihm früher gar nicht wichtig war, ist ihm jetzt mehr wichtig. Und was ihm früher ganz wichtig war, das braucht er jetzt überhaupt nicht mehr. Also Sinnesänderung. Das ist die Wiedergeburt, die Neugeburt. Und warum aus Wasser und Geist? War die zweite Frage, gell? Nun, es sind das Wasser ist ja das Symbol. Das Wasser ist das Symbol des Wassergrabes. Des Grabes, ja.
Ja.
Wassergrab.
Ja.
Geistestaufe, das ist, wenn man mit Leib und Seele das tut. Mit Leib und Seele. Wenn man sagt, ich will mich taufen lassen, ich will Jesus als meinen persönlichen Freund und Heiland annehmen, ich will mein Leben mit ihm mit ihm also Seite an Seite leben. Nun ist es ja so, also aus meiner Erfahrung ist es ja so, dass teils auch unsere Kinder, sie werden getauft. Warum? Ja, der Freund lässt sich taufen oder die Freundin lässt sich taufen und da bekommt man auch Geschenke. Ah, ich lasse mich taufen. Gell? Mhm. Also da ist keine Umkehr, kein Sinneswandel. Es ist einfach ein bisschen, es gehört sich so und man getauft muss man sowieso werden. Und jetzt, wenn mein Freund oder meine Freundin sich taufen lässt, dann lasse ich mich eben auch taufen. Es ist menschlich gesehen ein Grund, aber das ist nicht der wahre Grund. Der wahre Grund ist, muss ein anderer sein. Also wenn jetzt, ich lasse mich taufen, warum lässt ich mich taufen? Naja, ich kenne einen Freund, der heißt Johannes und der lässt mich taufen. Naja, wenn der sich taufen lässt, dann lasse ich mich auch taufen. Das ist nicht der wahre Grund. Gell? Der wahre Grund, der muss sein, gerichtet auf Blick auf Jesus, aufschauen zu Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist das Wasser. Der Geist ist ja, ihr werdet, Johannes hat euch mit Wasser getauft, aber der nach mir kommt, der wird euch mit Feuer und mit dem Heiligen Geist taufen. Und das ist jetzt auch, wie soll ich sagen, eine Symbolik da drin. Geist getauft heißt also auch nichts anderes. Geist getauft heißt also auch nichts anderes, als die Sinnung radikal ändern. Radikal ändern. Das heißt also, das Wasser ist das Symbol für das Grab und der Geist das Symbol für die völlige Übergabe. Geistestaufe. Also mit Leib, Seele und Geist. Dann hast du noch eine dritte Frage gehabt.
Ja, ich lese nochmal vor. Warum muss ich mich demütigen, Buße tun, die göttlichen Vorschriften einhalten und meine Sünden bekennen und ablegen?
Warum? Also wenn, das ist, warum muss, das muss fällt ja schon mal ganz weg. Das ist eine Entscheidung, da geht es nicht um muss. Ich muss das tun. Denn wenn ich das nicht tue, dann habe ich keine Chance.
Yeah.
Ich muss das tun. Also das muss schon ein bisschen anders sein.
Yeah.
Das muss ein Wollen. Aus dem Muss muss ein Wollen werden. Mhm. Ich will das tun. Ich will mit Jesus wandeln. Egal was kommt. Ich setze alles auf eine Karte. Ich setze auf diese Karte als Jesus. Ich will mit ihm leben, ich will so mit ihm und so, ich will mit ihm leiden, sterben und so. Und deshalb heißt es ja bei den 144.000, deshalb heißt es ja dort, jene sind, die dem Lamm nachfolgen, wo es hingeht. Da ist kein Muss. Die wollen das. Die wollen dem Lamm nachfolgen, wo es hingeht. Also das ist, wie wir sagen, das muss kann man jetzt nicht ganz ausschalten, aber die Triebfeder darf nicht das Muss sein, also ein gezwungen sein, ich muss es nun tun, ich tue es ja ungern. Ich tue es ja ungern, aber weil es sein muss, dann tue ich es halt. Das ist so eine Sache, gell? Also sich taufen lässt, wenn er also mit Jesus leben will und sagt, naja, es geht nicht anders. Ich möchte jetzt am liebsten so bleiben, wie ich bin, aber das geht nicht. Also muss ich halt. Das wird früher oder später scheitern. Es ist, wie soll ich sagen, wenn man eine Entscheidung für Jesus getroffen hat, dann ist der ganze Mensch gefragt, mit Leib, Seele und Geist. Das heißt also, das Wollen ist das A und das O. Ich will mit Jesus leben, ich will mich taufen lassen, ich will ein Leben führen ohne Sünde, ich will das. Der junge Daniel, der war ja mit 17, 18 Jahren, kam hier in die Gefangenschaft. Und viele seiner Landsleute, viele Israeliten, waren ja auch in der Gefangenschaft. Er war ja nicht der Einzige. Aber von ihm heißt es, der junge Daniel nahm sich vor in seinem Herzen. er nahm sich vor, nicht zu sündigen gegen Gott. Das hat also mit Wolfgang nichts zu tun.
Ja.
Er wollte das. Er wollte Gott treu bleiben. Das hat er sich vorgenommen. Und weil er sich das vorgenommen hat, hat Gott ihm geholfen. Menschlich gesehen wäre ja gar keine Aussicht gewesen, an das Königs so, an das Königs Fisch und zu sagen, also das esse ich nicht, das denke ich nicht und so. Der hat ja gesagt, dass sein Vorgesetzter hat ja gesagt, das kann mir Leben kosten. Das kann ich nicht machen, Daniel, mit dir. Das geht nicht. Aber der Daniel hat ihm das erklärt. Der Daniel hat ihm das erklärt und hat gesagt, das ist ein Herzenswunsch von mir. Und ich bitte dich jetzt, probier das mal 10 Tage. Probier es mal. Und wenn du dann siehst, dass das nicht klappt, also wenn man das nicht isst, was auf dem Tisch ist, dann wird man ja schwach, nicht? Dann hat man Untergewicht und so. Und der hat gesagt, okay, 10 Tage probiere ich. Und nach 10 Tagen war er und seine 3 Freunde hübscher und besser dran als die anderen. Und als er das gesehen hat, hat er gesagt, so, jetzt kann ich es verantworten. Jetzt tue ich die Speise weg und ihr bekommt Obst und Gemüse und Wasser. Also so hat es funktioniert. Also das war kein Muss. Warum muss ich das? Warum muss ich die Gebote halten? Warum muss ich dies? Warum muss ich jenes? Die Fragestellung ist total verkehrt. Es ist ein Verlangen, so zu sein und so zu werden wie Jesus, ihm ähnlicher zu werden und so. Und wenn das so ist, wie ich das jetzt geschildert habe, dann hat man keine Probleme. Man weiß, es wird Schwierigkeiten geben, man weiß, es wird viel Ärger geben, man weiß, man wird abgelehnt werden von den anderen. Aber ich habe das alles durchgemacht, das macht mir alles nichts aus. Ich mache es trotzdem. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber ich mache es trotzdem. Ich will das. Ich mache es.
Ja.
So, jetzt kommst du.
Ja, vielen Dank für die Antwort dazu, lieber Jürgen. Eins fällt mir noch ein, und zwar zum Thema Trinität. Die Sache ist die, viele Menschen oder einige Geschwister sagen sich, ja, Dreieinigkeit, daran halte ich fest, da habe ich keine Probleme, Gott hat mich ja seit Jahrzehnten geführt dahin. Ne, wenn das falsch sein sollte, auch der Taufe fehlt, dann muss er mir das sagen in den alten Schriften. Ne? Aber ja. Die Bibel anscheinend reicht nicht aus, jetzt auch hinsichtlich des Taufbefehls. Da steht an anderer Stelle immer, dass auf Jesus Christus getauft wurde, Jeschua den Messias.
Ja. Ne?
Aber sie halten den Taufbefehl hoch und sagen, nee. Und der Geist, der Heilige Geist, führt in alle Wahrheiten und ich bete alle 3 an.
Mhm.
Ne? Und ich fühle mich wohl dabei.
Mhm. Und jetzt deine Frage ist, wie soll man diesen Menschen das beibringen,
ne? Na, beibringen weniger, sondern die Frage ist eher, naja, beibringen weniger, sage ich mal. Ich weiß es nicht, wie man das sagen könnte.
Die beste Antwort ergibt sich aus Bibeltexten. Die beste Antwort ergibt sich aus Bibeltexten. Und der wichtigste Text und das wichtigste Prinzip, das finden wir im 2. Thessalonicher 2. 2. Thessalonicher 2. Und da ist die Rede von der Liebe zur Wahrheit. Hat ein Nachfolger Jesu, hat jemand, der jetzt diese Fragen stellt, also ich bin mit der Trinität zufrieden oder so, ich habe das war schon immer so und dass ich dabei bleibe und so, hat diese gläubige Person, in Anführungszeichen, hat diese gläubige Person tatsächlich die Liebe zur Wahrheit? Denn das ist ein Prüfungspunkt, ein Prüfstein, denn wer die Liebe zur Wahrheit nicht hat, sagt der Text, wer die Liebe zur Wahrheit nicht hat, dem wird Gott kräftige Irrtümer senden, dass er der Lüge glaubt. Er sagt, Wahrheit hier, das interessiert mich nicht, ich mag das, ich will das so, ja, Und das ist ein Punkt, da habe ich mich automatisch, wie wir sagen, von der Quelle, der Wahrheit, vom Geist Gottes getrennt, ist der Geist der Wahrheit, und von Gott selbst und von Jesus, ist Jesus auch die Wahrheit. Also, es kommt, die Wahrheit spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und deshalb steht in diesem Text, wer die Liebe zur Wahrheit nicht hat, der kommt nicht ans Ziel. Im Gegenteil, Gott wird ihm kräftige Irrtümer senden, damit er Lüge dann glaubt, weil er will, die Lüge ist ihm viel wichtiger und lieber als die Wahrheit. Wir haben ja dieses typische Beispiel von Pontius Pilatus im Gespräch, als der auf dem Richterstuhl saß und fragte Jesus, wer bist du? Und Jesus hat ihm gar nichts geantwortet. Dann hat er gesagt, ja, warum antwortest du nicht? Weißt du nicht, dass ich Macht habe über dich? Dann sagt Jesus, du hättest über mich keine Macht. Aber sie ist dir von oben gegeben. Ja, wer bist du denn? Und dann sagt Jesus, ich bin in die Welt gekommen, für die Wahrheit zu zeigen. Ein Zeugnis abzulegen für die Wahrheit. Und wer auf der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und der Pontius Pilatus, was sagt er? Wahrheit. Was ist denn das? Was ist denn das, Wahrheit? Und er hat diese Frage gestellt, was ist das Wahrheit? Und ist aber zur Tagesordnung übergegangen. Das heißt also mit anderen Worten, das hat ihn nicht interessiert. Wenn das ihn interessiert hätte, weil seine Frau hat ihn geschickt, hat Boten zu ihm geschickt. Du, ich habe einen ganz ernsten Traum gehabt in der Nacht. Habe du mit diesem heiligen Menschen nichts zu tun? Und das hat das wieder ihm gesagt, dem Pontius Pilatus. Aber weil er an der Wahrheit kein Interesse hatte, hat er nur gesagt, ja, Wahrheit, was ist Wahrheit? Und ist zur Tagesordnung übergegangen. Und hat weiter gefragt, also, wollen wir den frei haben oder den frei haben? Also die Wahrheit hat ihn nicht interessiert. Und das hat ihn das Leben gekostet, das irdische Leben und auch das ewige Leben. Also das ist die Liebe zur Wahrheit, das ist der springende Punkt.
Aber ich denke nur trotz alledem, dass die Brüder dann trotzdem sagen, ja, wir glauben der Wahrheit, ja. Ne, aber es muss uns dann gezeigt werden, anhand der Schrift oder ein alten Schrift, oder Gott muss uns führen.
Ach so, wenn jemand sagt, also die Wahrheit ist mir wichtig.
Ja.
Das ist der erste Schritt. Dann muss man auf die Wahrheit zugehen. Dann muss jetzt zum Beispiel einer, der jetzt das weiß, der das jetzt mit dem sich befasst hat, der sagt, jetzt komm, ich zeige dir einige Bibelstellen. Und es gibt genügend Bibelstellen, also ich mache es meistens so, der beste Text ist, oder es sind zwei Texte, der Taufbefehl in Matthäus 28, Vers 18 und 19, also Vers 19, ja, 28, 19. Ja. Und der zweite Text ist Apostelgeschichte 2, 38.
Darüber haben wir gesprochen.
Bitte?
Darüber haben wir gesprochen. Er sagt dann, ja, jeder will mich zu sich auf seiner Seite ziehen, sagt er dann.
Na gut, aber die Bibeltexte, also wenn der Mensch behauptet, also ich bin für die Wahrheit ist mir wichtig. Und die Wahrheit ist mir wichtiger als meine eigene Meinung, ist mir wichtiger als was andere Leute sagen, also ich. Und wenn er das sagt, dann musst du sagen, hoho, jetzt musst du, du hast gesagt, die Wahrheit ist dir wichtig, jetzt musst du bei der Wahrheit bleiben. Denn diese Texte, die zwingen ja. Diese zwei Texte zwingen, seine Herausforderung, wenn der Petrus etwas anderes macht, als was Jesus gesagt hat, das wäre eine Katastrophe. Weil Jesus gesagt hat, würdet sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und Petrus sagt nicht, ich trage mich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, sondern er sagt, lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, damit ihr tatsächlich werdet, die Kraft des Heiligen Geistes zu empfangen. Das hat Petrus. Jetzt entweder hat Petrus einen Fehler gemacht, oder der Text in Matthäus ist verfälscht worden. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Und dann muss der Mensch, mit dem du im Gespräch bist, sich entscheiden.
Er hat sich entschieden.
Entweder ist der Text falsch, den Jesus gemacht hat, oder hat der Petrus einen Kardinalfehler gemacht.
Er hat sich ja entschieden. Ich habe ja noch weiter gesagt, dass alles, was danach gesagt wurde, bis Galaterbrief, also da kommen ja auch viele, viele Texte nach, die haben alle durch die Bank auf den Namen Joshua getauft oder Jesus getauft. Aber das interessierte ihn nicht. Er lebte soweit mit dem, was er weiß, gut.
Ja, aber dann ist ja die Liebe zur Wahrheit nicht da. Dann ist ja die Liebe zur Wahrheit nicht da. Und deshalb habe ich ja gesagt, zuerst, ich fange immer so an, ob du an der Wahrheit, an der biblischen Wahrheit interessiert bist. Und wenn ein Mensch sagt, jawohl, ich bin an der Wahrheit interessiert, ich bin bereit, alles zu tun und alles aufzugeben, wenn ich weiß, was Wahrheit ist. Das ist also das A und das O. Und wenn das so ist, dann kann er nicht mehr sagen, also mich interessiert das nicht, dann hat er keine Liebe zur Wahrheit. Und wenn er keine Liebe zur Wahrheit hat, dann kannst du nichts machen, Johannes. Dann kannst du Bibelstunden halten, 1000 Jahre, das heißt das. An dem Punkt, Liebe zur Wahrheit, da müssen nicht die Geister scheiden.
Dann gibt es ja noch das kleine Heft von A.C. Gurtner, Fragen zur Dreieinigkeit. Und da steht das auch über die alten Schriften drin, was die früheren Gelehrten gesagt haben, und auf den Konzilien ist genau aufgeführt, was Sache ist. Ja, aber weißt du, wenn der Mensch dann das nicht lesen will oder sagt, ist ihm egal.
Dann hat er die Liebe zur Wahrheit nicht.
Ja.
Die Liebe zur Wahrheit, also wenn ein Mensch die Wahrheit sucht, das ist wieder ein Prinzip. Wer sucht, der wird finden. Und wer von ganzem Herzen sucht, wenn er mich von ganzem Herzen sucht, dann will ich mich von euch finden lassen, sagt Gott. Also, ich habe einen Schwiegersohn, einen türkischen Schwiegersohn. Der sagt zu mir, Schwiegervater, erkläre mir den Adventismus, ich gebe dir 10 Minuten. Jetzt denke ich, in dieser Zeit, also, in 10 Minuten den Adventismus erklären, ich muss jetzt erst mal wissen, wo fange ich jetzt an und so, und bist du überlegt, wo du anfangen sollst, sind die 10 Minuten vergangen, und es ist nichts rausgekommen, gell?
Ja.
Das heißt also mit anderen Worten, er hat kein Interesse. Erklären wir in 10 Minuten den Adventismus. Das geht nicht.
Das ist genauso, wie man jemanden.
Also ich habe versucht, mit einem anderen Arbeitskollegen habe ich versucht, also in einer Stunde, kann man den Erlösungsplan so grob darlegen. In einer Stunde kann man den Erlösungsplan in knapper Form darlegen. Aber in 10 Minuten, ich habe gedacht, 10 Minuten, ja, auf die Uhr gucken, ja, bist du nur auf die Bitte, die Zeit läuft dahin, das ist gleich vergangen, gell, und es kommt nichts heraus. Das heißt also, es ist kein Interesse da. Wenn einer Interesse hat, Der sagt nicht erklären mit dem Adventismus in 10 Minuten. Der sagt, du, ich habe Interesse an dieser Sache. Ich will mehr hören. Und der hat auch so ein Mensch, der an der Wahrheit interessiert ist, der hat auch Fragen. Sehr, sehr viele Fragen. Der wird sich mit Fragen bombardieren. Und ich habe das alles erlebt, gell? Und ich wurde dann gefragt, ja, stört das dich jetzt nicht, ich habe so viele Fragen. Sag ich, im Gegenteil, das reizt mich bis dort hinaus, von wegen Störung. Also das ist das beste Zeichen, wenn jemand Fragen hat, dann werde ich ja gefordert, gell? Ich muss mich dann zusammenreißen und wenn ich etwas nicht genau weiß, dann muss ich hoppla studieren und so. Der hat das und das gefragt, das konnte ich nicht beantworten, dann suche ich und forsche und so, bis ich dann auch, das ist eine große Herausforderung. Also es hat wenig Sinn, wenn ein Mensch hin und her dreht und sagt, nein, also das hat keinen Sinn und so, er bleibt bei dem, egal was ist, da ist Hoffnung auf verloren. Da lohnt es sich nicht. Es lohnt sich nicht. Ich frage solche Menschen, hast du Interesse an der Wahrheit? Wenn er sagt, ich habe kein Interesse an der Wahrheit, sage ich, dann tut es mir leid, können wir kein Gespräch führen. Aber wenn er sagt, ja, ich habe Interesse, ich habe großes Interesse an der Wahrheit, dann kann man einsteigen. Dann kann man einsteigen und so und kann mitlernen, Texte und so kann ich lernen und so. Und dann wird er sehr, sehr viele Fragen haben, dieser Mensch. Und das ist die Liebe zur Wahrheit. Die Liebe zur Wahrheit ist der springende Punkt, ist das A und das O. Und wenn das nicht da ist, dann kann sich auf den Kopf stellen, weil die wollen das nicht. Die wollen das nicht. Ich habe zu Verwandten, die haben zu mir gesagt, du, also ich will über das gar nicht sprechen mit dir. Ich will über dieses Thema mit dir gar nicht sprechen. Dann habe ich gesagt, okay, was soll ich dann machen? Die wollen das gar nicht, Wahrheit, das interessiert sie nicht, gell? Dann ist die Sache erledigt.
Es gibt ja viele Brüder oder Menschen, die dann Interesse an der Wahrheit haben. Nur, ob sie nun weiter in die Schrift forschen wollen oder sagen, nee, ich bin mit dem glücklich, was ich habe. Ich will natürlich die Wahrheit wissen, aber ansonsten gibt es da keine Veränderung.
Ja, das ist kein Argument. Johannes, das ist kein Argument. Es gibt nur diese Frage, Liebe zur Wahrheit. Hundertprozentig ja, hundertprozentig nein. Oder, ja, ich habe schon Interesse, aber das andere ist mir wichtiger, ich habe schon ein bisschen Interesse, aber so viel ist es auch nicht, gell? Und also schon, also wenn ein bisschen Interesse ist, dann ist auch noch ein bisschen Hoffnung. Dann wäre noch ein bisschen Hoffnung, gell?
Ja, aber das Ergebnis ist ja aber auch noch, dass Erklärung klar sagt, ja, ich glaube an Jesus Christus und ich bin sicher, dass ich gerettet werde. Der Glaube ist vorhanden.
Es geht ja um die Wahrheit. Bist du an der biblischen Wahrheit interessiert? Und dann kann man sagen, jawohl, ich bin interessiert. Ganz stark. Oder so ein bisschen. So ein bisschen. Ich bin ein bisschen interessiert, aber wirklich so, dass ich in meinem Leben nichts verändern muss. Dann ist das ja immer, wie wir sagen, ja, aber. Die Nachfolge Jesu ist ohne Wenn und Aber. Ich will Jesu nachfolgen. Jesus nachfolgen. Ohne Wenn und Aber. Weil ich überzeugt bin, dass er, wie soll ich sagen, er ist mein Heiland, er allein kann mir das ewige Leben schenken, er allein. Und folgedessen bin ich bereit, auf ihm nachzufolgen. Die Problematik und das Problem, unser Problem, dein Problem und auch mein Problem ist ja, dass wir das jetzt theoretisch kann ich dir das genau erklären. In der Praxis sieht es ja so aus, dass wir uns mit dem, was wir sagen, auch schwer tun, gell? Wir tun uns ja auch schwer. Jeder Mensch tut sich schwer. Aber zumindest ist der Ansatz da, dass man grundsätzlich bereit ist, offen zu sein für die Wahrheit und Gott die Möglichkeit zu geben, mein Leben zu verändern, mich in die Wahrheit, der Geist will euch in alle Wahrheit leiten. Und das ist jetzt nur möglich, wenn ich grundsätzlich bereit bin, meine Steckenpferde, meine Dinge, die mir lieb geworden sind, meine Glaubensauffassungen, zum Beispiel Priorität. Angenommen, das wäre ich mir lange Zeit eine ganz, ganz wichtige Sache gewesen für mich. Aber jetzt kommt die Frage, bist du an der Wahrheit interessiert? Und ich sage ja, um jeden Preis. Und dann muss ich mich hinterfragen lassen, bist du bereit, deine eigene Meinung zu ändern, wenn die Bibel etwas anderes sagt, als du für richtig hältst, dann muss ich sagen, ja, ich bin bereit. Oder ich kann sagen, nein, da bin ich nicht bereit. Ich lasse von meinem Standpunkt, gehe ich nicht weg. Ja, dann ist die Liebe zur Wahrheit also ins Wanken geraten. Die Liebe zur Wahrheit, die fordert heraus, dich ohne Wenn und Aber zu Gott zu bekennen, zur Wahrheit zu bekennen. Das Wort Gottes ist die Wahrheit, Jesus ist die Wahrheit und der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Ein Gespräch mit Menschen, die nur um den heißen Brei herum reden, das macht wenig Sinn, gell? Das macht wenig Sinn. Ich hatte vor zwei Jahren einen Enkelsohn, das war in Stuttgart, der hat gesagt, der möchte mal hören meine Meinung. Und dann hat er sie gehört und das hat ihm gefallen. Er hat gesagt, er hat 5 oder 6 Freunde und Freundinnen. Ob ich bereit wäre, ihnen das auch zu sagen? Sag ich, ja, natürlich bin ich bereit. Und wir haben also zweimal das gemacht. Es ging um die Trinität. Einmal ging es um die Trinität und das andere Mal ging es um die Hochzeit des Lammes. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Die Hochzeit des Lammes. Und als es um die Trinität ging, sie haben fleißig mitgemacht, alle fleißig mitgemacht. Und ich habe gesehen, dass sie bei der Sache waren. Und zum Schluss, am Anfang habe ich sie gefragt, wie steht es mit der Trinität? Ja oder nein? Haben sie alle gesagt, wir sind für die Trinität. Und nachdem ich alles erklärt habe, habe ich sie gefragt, so und wie steht es jetzt? Haben sie gesagt, alle haben gesagt, wir bleiben trotzdem bei der Trinität. Wir bleiben trotzdem bei der Trinität. Also, so ähnlich geht es auch mit der Evolutionstheorie. Die Evolutionstheorie ist so aufgebaut, da müssen so viele Punkte zusammenfallen, was eigentlich ganz unmöglich ist, damit irgendetwas passieren kann. Und ich habe in einem Buch gelesen, da stand 10 hoch 80, also es müssen 10 mal 10 mal 10, also 80 mal 10. Das ist eine Zahl mit 80 mal die 0. 80 mal die 0, die Zahl kann kein Mensch lesen, gell?
Ja,
okay. Und da stand unterm Strich kommt 0 heraus. Und jetzt kommt der wichtige Satz. Das habe ich also in einem wissenschaftlichen Buch gelesen. Und trotzdem halten wir an dieser Lehre, Evolutionslehre, fest. Trotzdem. Und unterm Strich kommt 0 heraus. Das heißt also, es ist theoretisch gar nicht möglich, aber wir bleiben trotzdem dabei. Wir geben diese Theorie nicht auf. Wir bleiben trotzdem bei dieser Theorie. Und das kann man auch mit der Trinität machen. Du kannst ihn genau erklären und sie sagen, okay, ich verstehe das alles, aber ich bleibe trotzdem bei der Trinität. Und dann ist die Sache gelaufen, gell? Ich habe nur gesagt, okay, ihr habt sie zugehört, ihr habt diese Texte gehört, ihr habt sie euch aufgeschrieben, jetzt müsst ihr selber entscheiden, was ihr machen wollt. Ich habe euch das dargelegt, ihr habt das war alles zum Begreifen und so. Ja, das war alles zum Begreifen, aber sie haben gesagt, wir bleiben bei der Trinität trotzdem. Wir bleiben trotzdem bei der Trinität. Ja, da kannst du nichts machen, gell? Und das ist die Liebe zur Wahrheit. Die Liebe zur Wahrheit ist nicht da. Wenn die Liebe zur Wahrheit da wäre, dann würde man sagen, also für die Wahrheit tue ich alles. Für die Wahrheit gebe ich alle sämtliche Vorstellungen auf und nehme die Wahrheit an. Ja. Wenn ich merke, dass ein Mensch kein Interesse hat, dann lohnt es sich nicht, gell? Ich habe hier meinem Prediger gesagt, ich bin ein überzeugter Antitrinitarier. Er hat nur gefragt, liegt es an der Hierarchie? Sage ich, jawohl, das ist ein wichtiger Punkt. Jawohl, das ist mit ein wichtiger Punkt in der Hierarchie. Na, wie gesagt, naja, es ist ja nicht so schlimm. Die Trinität ist ja keine Sinnigkeitsfrage. Naja, dann haben Sie das Gespräch beendet. Also wenn es keine Sinnigkeitsfrage ist, dann hat es keinen Sinn, dann hat es keinen Sinn, wenn ich da predige. Siehst du? Mit einem Prediger zu reden, wenn der Prediger sagt, das ist ein Sinn, das ist keine Sinnigkeitsfrage, dann macht es keinen Sinn, das weiter über das zu sprechen. Dann macht es keinen Sinn.
Ja, ich hatte dann noch gefragt, welchen Gott setzt man dann in das vierte Gebot hinein? Und dann kam keine Antwort.
Ja, gut, aber wenn jetzt ein schlagfertiges gesagt, dann setzt man den dreieinigen Gott ein. Weil die sind, weißt du, es sind ja manche so überzeugt von dieser Sache. Und sie geben auch vor, an der Wahrheit Interesse zu haben. Ich hab ja, wenn man mit Predigern über diese Sache spricht, mit Predigern, ja, also die theologisch denken können, aber die können dann das so formulieren und können sich dann ausreden, weil die haben das alles gelernt, man muss ja das alles lernen, gell? Die sind davon überzeugt, dass die Trinität richtig ist. Da kann man jetzt bei einem Prediger eigentlich nicht viel machen, weil die sind theologisch geschult, die können scharf denken, was jetzt ein normaler Mensch nicht kann. Ein Theologe, der kann scharf denken, gell? Der bringt das zusammen. Aber wenn er die Liebe zur Wahrheit nicht hat, dann nimmt ihm Gott dieses scharfe Denken weg. Das ist immer das. Der springende Punkt ist die Liebe zur Wahrheit. Wer die Liebe zur Wahrheit nicht hat, sagt Paulus, dem wird Gott kräftig in Irrtümer senden. Weil Gott sagt, die Wahrheit tust du nicht. Nein, die will ich nicht. Also dann, Lüge, die Welt ist voll mit Lüge, und dann wirst du mit Lüge vollgestopft, und die Leute freuen sich, und wenn du liest im Johannes-Evangelium, im ersten Kapitel, die Menschen hatten die Finsternis lieber als das Licht. Statt Licht könnte man jetzt auch Wahrheit sagen, gell? Er kam in die Welt als das Licht der Welt, aber die Menschen hatten die Finsternis lieber. Sie wollten dieses Licht nicht. Das heißt, sie wollten die Wahrheit nicht. Und die Folge war, es ist dann so gelaufen, wie es gelaufen ist. Sie haben Jesus verworfen, so. Und Jesus hat geweint und hat gesagt, ja, weint über mich, sondern weint über euch und über eure Kinder. Jerusalem wird zerstört werden, ewiges Leben, das ist dahin. Ja, der Mensch muss die Konsequenzen tragen. Wenn jemand die Liebe zur Wahrheit nicht hat, dann muss er eben diese Konsequenzen tragen. Weil das ist die Wahrheit, das Reich Gottes ist auf Wahrheit aufgebaut. Liebe, Wahrheit, Gerechtigkeit, Freiheit, also das sind die Grundprinzipien des göttlichen Reiches. Und jeder Mensch, der diese Prinzipien ablehnt, der ist unwürdig für das Reich Gottes. Da können Sie immer sagen, ich habe Heilsgewissheit. Die werden mit ihrer Heilsgewissheit, weißt du, wo die landen? Ja, die landen im Tod und Verderben. Viele Sabbathalter machen die Weichenstellung auf das Maulzeichen des Tieres. Viele Sabbathalter. Die Mehrheit macht die Weichenstellung auf das Maulzeichen des Tieres. Also, sie haben keine Lust an der Wahrheit. Ich bin immer noch am Lernen. Ich habe also in jungen Jahren angefangen, mich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Aber ich war immer bemüht, langsam vorwärts, denn ich möchte nicht zu schnell gehen und dann stimmt etwas nicht und ich habe das übersehen. Ich bin immer vorsichtig gewesen. Immer langsam. Aber das, was ich begriffen habe, das muss stimmen. Und es war bei mir persönlich war es so, ich habe, wenn es um Armageddon ging, auch geglaubt, wie unsere Pioniere geglaubt haben und wie sie das ausgelegt haben, dass der Euphrat entspringt ja in der Türkei und der Euphrat ist ein Symbol für die Türkei. Und wenn der Euphrat vertrocknet, dann heißt das, die Türkei wird vertrocknen, damit den Königen vom Aufgang der Sonne, also Japan, China und die Mächte, die werden dann kommen, die werden dann kommen und werden also die Herrschaft übernehmen. Und ich hab das lange Zeit für richtig gehalten. Und ich weiß noch gut, da kam ein Bruder, der war jung im Glauben, gar nicht lange getroffen, hat gesagt, du, also dieses Punkt, das stimmt nicht mit Harmageddon. Und hat mir das alles erklärt. Und ich habe gesagt, ich bin offen für die Wahrheit, aber so schnell werde ich meinen Gedanken nicht aufgeben. Ich habe mich dann lange Zeit mit dem auseinandergesetzt. Und nach ungefähr 2 Jahren war es soweit, dass ich gesehen habe, die alte Auslegung ist biblisch nicht haltbar. Und habe die dann fallen lassen und habe die neue Auslegung angenommen. Aber sonst ist mir nicht bekannt, dass ich irgendetwas habe aufgeben müssen. Da haben wir alte Bücher von den Pionieren. Ich habe ein altes Buch von Bruder Speiser, Spitzer steht da. Das war ein sehr intelligenter Mann, ich weiß jetzt den Titel nicht. Es geht um das Schicksal der Welt. Und ich habe das durchgelesen und es ist auch heute noch alles gültig. Alles, was mir geschrieben ist gültig, bis auf ein Kapitel. Und das ist dieses Kapitel mit Harmageddon. Das haben die damals noch nicht erkennen können. Und dieses Kapitel, die orientalische Frage, also das kann man vergessen. Das ist der einzige Punkt, den ich gemerkt habe, also das stimmt nicht. Aber sonst alles andere, was in diesem Buch steht, alle anderen Kapitel, alle Erklärungen über die 1000 Jahre, über die Wirkung Christi, was da passiert und was da passiert im Allerheiligsten und nach dem und so, das stimmt alles haargenau, also das haben die alles genau gewusst. Aber in diesem einen Punkt, da waren sie noch, da haben sie sich geirrt, also weil es an ihre orientalische Frage, der Euphrat vertrocknet. Und die haben das auf die Türkei gedeutet, das heißt also, die Türkei muss eingehen, die müssen zu uns, und wenn die Türkei eingegangen ist, und dann kommen die Könige vom Aufgang der Sonne, gell? Und ich habe mich dann, wie ich auf diesen Punkt aufmerksam gemacht wurde, mir war das ganz neu. Aber ich habe mich dann mit dem auseinandergesetzt, ich habe gesagt, also ich nehme mir Zeit für diese Sache, ich will das gründlich studieren. Und hat das dann gründlich studiert und hat herausgefunden, dass die alte Auslegung nicht gut ist.
Ja, und die neue Auslegung?
Die neue Auslegung, da steht in Offenbarung 19, die Könige vom Aufgang der Sonne, das ist der auf den weißen Pferden reitet und das ganze Heer folgt ihm nach im Himmel. Die himmlischen Heeren folgen ihm nach. Das heißt, einer hat einen weißen Pferd. Und die himmlischen Heere folgen ihm nach. Und das macht auch einen Sinn. Das macht Sinn. Aber dass die Könige vom Aufgang der Sonne, das wäre Japan und China und diese Völker aus Asien, ja, wenn die kommen, was machen die? Gegen wen sollen die kämpfen? Ich konnte das dann überzeitlich sehen, dass das auch gar keinen Sinn macht. Aber diese Könige, die himmlischen Könige vom Aufgang der Sonne, die werden dann, wenn die 7 Plagen kommen, alles klein machen. Also wenn Jesus aus dem Allerheiligsten herausgeht, dann sieht Jesus auf der Wolke, bis die 7 letzten Plagen fertig sind. Okay? Und in dieser Zeit, erfüllt sich das, was in Offenbarung 19 steht, er hat in seinem Mund ein Schwert, und mit dem hat er die Völker gerichtet, ja. Und er hat die Kämpfe gegeben. Und das ist die Zeit der 7 Plagen, gell? Da fließt das Blut, also das wird eine Zeit sein, die Gnade Gottes ist weg. Der göttliche Zorn ist ohne Gnade pur, ohne Gnade. Und da werden die Menschen bombardiert, alle, die das Wahrzeichen angemeldet haben. Ob sie Adventisten waren früher oder nicht, spielt gar keine Rolle. Die werden alle klein gemacht, bis kein einziger übrig bleibt. Und dann noch übrig bleibt, das allerletzte ist bei den sieben letzten Plagen, dass der Himmel zusammenrollt. Weißt du, was das bedeutet?
Nee, noch nicht.
Also wenn der Himmel sich zusammenrollt, das ist der letzte Akt, das ist die Atmosphäre, gibt um. Gibt um, also das heißt, kein Mensch kann leben. Kein Mensch. Kein Mensch kann überleben, weil es umkippt. Und die, die dann trotzdem leben, die sind ja besiegelt und verwandelt. Die haben ein anderes Leib. Die werden entrückt. Und die, die auferstehen, haben auch ein neues Leib. Die sind auf diese Luft nicht mehr angewiesen. Und die bösen Mächte, Satan und seine gefallenen Engel, die sind auf diese Luft auch nicht angewiesen. Die sind ja andere Wesen, gell? Die können noch 1000 Jahre auf dieser Erde herumhampeln und tampeln. Denen passiert nichts. Die brauchen keine Luft.
Was ist mit denjenigen, die sich hinter den Hügeln verstecken?
Die haben keine Chance. Die haben keine Chance, wenn der Himmel zusammenrollt, dann ist keine Luft zum Atmen mehr. Und dann liegen die Toten, so wie es in Jesaja beschrieben ist, von einem Ende der Erde, kein Mensch wird sie begraben. Die leben, wenn die jetzt, die Gläubigen, die werden entrückt, die sind nicht mehr da, und die anderen, die Gottlosen, die sind alle tot, von A bis Z, kein einziger, der hat auch, der Prophet schreibt, der hat auch keine Trübung mehr gesehen, die Sünder sind alle weggezogen, weil die brauchen ja auch Luft. Kein Tier lebt, kein Vogel lebt, kein Mensch lebt, der Himmel ist zusammengerollt, also es ist kein Leben mehr möglich. 1000 Jahre ist die Erde wüst und leer, so wie sie am Anfang war. Jetzt machst du dir mal Gedanken, gell, und man muss ja, also wenn man etwas Neues hört oder so, dann muss man ja zuerst darüber sich Gedanken machen und forschen und so. Denn ich habe jetzt entdeckt, einer, der jetzt weniger weiß, der denkt, Mensch, was der alles weiß, aber ich persönlich fühle mich ganz am Anfang. Es gibt so vieles noch zum Erforschen und zum Klären, aber ich bemühe mich, und ich sage auch, lieber Gott, selbst wenn mir ein Gedanke wichtig geworden ist, die Wahrheit ist mir mehr wert. Das darf an meiner eigenen Auffassung nicht scheitern. Die Wahrheit ist mir mehr wert, leite mich durch deinen Geist in alle Wahrheit. Solange wir hier auf dieser Erde sind, werden wir neue Wahrheiten kennenlernen. Solange wir noch hier auf dieser Erde sind, werden wir noch Wahrheiten kennenlernen. Und dann in der Ewigkeit, da fängt es dann ganz, ja, wie soll ich sagen, das geht ja dann weiter, weil die Größe Gottes und die Allmacht Gottes und die Weisheit Gottes, die ist so groß und so hoch, also da haben wir in der Ewigkeit Zeit genug, uns darüber Gedanken zu machen, Fragen zu stellen. Und da werden wir auch die richtigen Antworten bekommen. Aber was wir jetzt wissen müssen, das ist alles bezeugt im Wort Gottes und auch im Geist der Weissagung. Alles, was notwendig ist, damit wir erlöst werden, das ist geschrieben. Das ist geschrieben, man muss es nur erforschen, man muss es lesen, man muss es annehmen, man muss es sich anstrengen, das zu praktizieren, das umzusetzen, und dann klappt die Sache. Wenn die Liebe zur Wahrheit da ist, Johannes, es gibt keinen anderen Weg. Wo gibt keinen anderen Weg, wer zum Vater kommen will? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer dich nicht. Es gibt keinen anderen Weg. Und so ist es auch mit der Wahrheit. Es gibt keinen anderen Weg, als über die Wahrheit zur Wahrheit zu gelangen. Es gibt keinen anderen Weg. Und ich versuche immer, wenn ich mit Menschen, wenn ich sehe sie eine Gelegenheit, und frage sie immer zuerst, du sag mal, zu einer Schwester oder einem Bruder, sag mal, wie steht es mit der Wahrheit bei dir? Siehst du die Wahrheit? Und dann müssen sie sich äußern, ja? Und dann merke ich, kann man darüber reden und sagen, das interessiert mich alles nicht und so, und dann ist das Gespräch uninteressant. Wenn jemand die Liebe zur Wahrheit nicht erkennt, dann lohnt es sich nicht, über die Wahrheit zu reden, gell? Er muss die Wahrheit lieb haben. Also wenn ich die Wahrheit nicht lieb gehabt hätte, wäre ich kein Adventist. Die Wahrheit war mir mehr wert als die evangelische Landeskirche. Ja, man muss sich mit dem befassen, gell? Und zwar, wie wir sagen, wenn man jetzt, man vergisst ja auch wieder einiges, gell? Aber man muss sich einprägen, also das, was in der Bibel steht, das muss man sich so einprägen, dann ist das nicht mehr die biblische Meinung, dann ist es die biblische Meinung, kannst du dir aneignen. Verstehst du, was ich meine? Das, was die Bibel sagt, das sagst du auch. Nichts anderes. Das ist mein Prinzip. Und ich habe gemerkt, manche Menschen, die werden wütend. Aber ich sage ihnen dann, meine Meinung, so wie Jesus gesagt hat, meine Lehre ist nicht von mir. Meine Lehre ist nicht von mir. Meine Lehre ist von dem, der mich gesandt hat. Und das ist ein großes Prinzip. Also Jesus hat immer versucht, den Vater ins schlechte Licht zu rücken. Die Lehre, meine Lehre, ist nicht von mir. Ich rede nur das, was ich höre, was mir der Vater gesagt hat. So, und das gebe ich weiter. Seine Worte gebe ich weiter, gell? Seine Lehre, die Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Und das ist, ich habe mich schon sehr, sehr früh bemüht, nach diesem Prinzip zu leben, gell? Es steht geschrieben. Und früher haben unsere adventistischen Geschwister, da ist das immer wieder, jeden Tag ist das betont, jeden Sabbat ist das betont worden. Es steht geschrieben. Heute hört man das nicht mehr. Aber früher war das so. Es steht geschrieben. Ja, früher war ja die Adventgemeinde noch eine Sekte und war also von der Welt verachtet, aber jetzt ist sie Kirche geworden und ist angesehen und es ist nicht mehr das, was war, gell? Das ist alles vorhergesagt, dass Abfall kommen muss und der wird sich noch gewaltig steigern.
Ja, der Sabbat ist noch im Weg.
Der Sabbat ist noch im Weg, es sind noch einige Dinge, gell? Und die Heiligtumslehre ist zwar ein bisschen verbessert, aber noch nicht ganz weg. Es ist noch alles im Fluss, gell? Aber dieser Prozess beschleunigt sich und er wird dann am Ende jetzt ganz rasant gehen. Ganz rasant. Die Heiligtumslehre, dann kommt der Sabbat und dann. Der Sabbat ist der Prüfstein. Der Sabbat ist der Prüfstein und dann ist die Sache gelaufen, ja. Es wird schnell, ja, natürlich, nur als Kind habe ich gedacht, ein Kind hat seine Vorstellungen, gell? Ich dachte, dass das alles in meinem Kindesalter noch passieren würde. Mhm. Jetzt habe ich gemerkt, das geht so schnell nicht. Man lernt ja immer noch dazu, gell? Ja. So schnell geht es nicht, aber es geht immer in die Richtung. Gott hat sehr viel Geduld mit uns Menschen, aber einmal ist es zu Ende. Ja, ich habe mich bemüht, so gut ich konnte, aber wie gesagt, du hast ja jetzt gemerkt, wo mein Schwerpunkt ist. Die entscheidende Frage, der springende Punkt ist der Text aus 2. Thessalonicher 2. Irgendwo so in der Mitte steht, kommt das von der Liebe zur Wahrheit. Wer die Liebe zur Wahrheit nicht hat, dem Menschen ist nicht zu helfen. Gott kann ihm auch nicht helfen. Das ist gar nicht möglich. Die Liebe zur Wahrheit, die muss da sein. Gott fragt jeden Menschen, hast du die Wahrheit lieb? Wenn er sagt ja, also dann reden wir darüber. Wenn er sagt nein, interessiert mich nicht, dann ist fertig. Dann ist die Sache schon gelaufen. Du musst mit der Wahrheit anfangen. Alles, das ganze Gespräch ohne diesen Punkt, da redet man 1000 Jahre ringsherum und kommt zu keinem Ergebnis, gell? Du musst chronologisch, du musst also Liebe zur Wahrheit. Und ja, dann scheidet sich alles. Und wenn er sagt, Wahrheit ist mir mehr wert als alles andere, na, dann kann man anfangen. Und wenn es dann nochmal so zu einem Punkt kommt, dass er sagt, also jetzt ist genug bei mir, jetzt das will ich nicht. dann heißt das also, dann ist er an einen Punkt gekommen, der ihm nicht gefällt, ob das nun der Zehnte ist oder der Sabbat oder ihr oder was anderes. Und wer dann da stehen bleibt und nicht bereit ist, diese Wahrheit, die gegenwärtige Wahrheit anzunehmen, dann geht Stillstand ins Rückgang. Dann geht's wieder zurück. Ich habe den Bruder Stange gefragt, kann er sich vorstellen, dass eine Gemeinde im Abfallprozess neues Licht bekommt? Ja, natürlich, sagt er, warum nicht? Und die Schützewald schreibt ausdrücklich, dass das gar nicht möglich ist. Es ist nicht möglich, wenn jemand sich im Abfallprozess befindet, dass Gott ihm neues Licht schenkt. Da wäre ja Gott nur inkonsequent. Gott schenkt neues Licht und wenn du es annimmst, gibt er dir weiteres Licht. Nimmst du es an, weiteres Licht. Nimmst du es an, weiteres Licht. Bleibst du stehen, nimmst Licht an und dann geht es wieder zurück. Und dann verlierst du wieder alles, was du angenommen hast. Gott nimmt dir wieder alles weg.
Ja, wie mit den Pfunden, ne? 10 Pfund, 5 Pfund, 1 Pfund.
Ja, und das ist, wenn du dir das anwendest, das ist ja eine sehr, sehr wichtige Sache. Der mit 5 Pfund, also treuer Knecht. Der mit 2 Pfund, also treuer Knecht. Und der mit 1 Pfund, wenn er es nicht vergraben hätte, hätte Gott auch gesagt, also Freund und getreuer Knecht. Aber der hat ja gar nichts gemacht mit dem. Er hat mir gegraben und hat gesagt, ich wusste, dass du ein strenger Mensch bist und so, du forderst, wo nichts zu holen ist und so und so und so und so und hat Gott Vorwürfe gemacht und dann hat er gesagt, du böser Knecht. Wenn Gott dem einen Punkt gegeben hat, verlangt er nicht, dass er 5 macht, sondern er, dass er das verdoppelt. Der mit 5 hat 5 dazu, dann waren 10, der mit 2 hat 2 dazu, dann waren 4, und der mit 1 dazu, dann wären 2 gewesen. Und Gott hatte gesagt zu ihm, also frommer und getreuer Knecht. Aber weil er das nicht gemacht hat, der hatte die Liebe zur Wahrheit nicht. Und ich kann dir nur sagen, ich sage nie, das, was ich dir gesagt habe, das stimmt alles. Ich sage nur, denke über das nach, forsche in der Schrift, ob das stimmt, was ich gesagt habe. Und wenn es nicht stimmt, dann kannst du mir ja das mitteilen. Die Schwester Weiß hat geschrieben, sie ist nicht unfehlbar. Und ich bin auch nicht unfehlbar.
Kein Mensch ist unfehlbar.
Ja, aber ich bemühe mich, ich habe sehr große Freude an der Wahrheit gehabt. Und heute ist sie noch größer als früher. Also dann wünsche ich dir eine gute Nacht.